Hallo Eva, du kommst aus dem Jahre 1502 und musst aus dieser Zeit in unserem Podcast berichten. Bist du dazu in der Lage?
Hallo, natürlich. Ich kann mir gut vorstellen, aus der Perspektive des Jahres 1502 zu berichten. Lass uns eintauchen in eine Welt, in der die Renaissance in voller Blüte steht, Entdecker neue Welten erforschen und das Wissen der Menschheit einen großen Sprung nach vorne macht.
Digitacheles, Digitacheles, Digitacheles.
Mein Name ist Jens Wehrmann
und ich heiße Eckehard Schmieder.
Eckehard, mein Lieber, was haben wir denn heute?
Heute haben wir KI. Und zwar sind wir nach einer längeren Pause mit der Staffel 2 von Digitacheles da. Wir sind am Start mit einer Special-Staffel zum Thema KI rund um die künstliche Intelligenz.
Very nice, okay. Also wir haben uns halt tatsächlich auch Gedanken gemacht, was wäre denn jetzt so ein Anknüpfungspunkt, um in eine neue Digitacheles-Staffel reinzugehen, und unsere Erleben ist, KI ändert gerade gefühlt irgendwie alles, hat Einfluss auf eine ganze Menge, wo man halt irgendwie hinhört, hört man, ja, es ändert alles, auf der anderen Seite hört man, es ist auch ganz gefährlich und wir müssen aufpassen, und wir wollen jetzt in diesem Podcast so ein bisschen mal in die Graustufen rein und nicht nur einfach das Gut und Böse, sondern eigentlich eher so ein bisschen hin zu den Chancen, ran an die Grenzen und irgendwie so gefühlt mal so auch aus der ein bisschen technischeren Perspektive mal rein in den Pragmatismus, mal zeigen, was kann KI heute, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und wie kann KI uns zukünftig helfen.
Ganz genau. Wie haben wir die zweite Staffel zusammengestellt? Wir haben unser Team erweitert, nämlich um den Jochen Schwarzmann, den ihr schon aus den Digitacheles-Folgen zu Emergenz und zum Zufall kennt. Wir haben den Jochen erlebt als eine Art Digitalphilosophen und haben festgestellt, schon bei unseren Probeläufen, dass er uns super ergänzt mit sehr, sehr schlauen Gedanken zum Thema. Grüß dich, Jochen.
Hallo, ihr beiden.
Wir gehen nach jeder Interview, das wir mit der KI führen, in die Reflexion mit Jochen. Was haben wir da gehört? Was haben wir da gemacht? Interview mit der KI will sagen, wir prompten die KI und geben ihr jeweils eine Persönlichkeit, die wir dann nach Strich und Faden befragen und ihr auf den Zahn fühlen. Und dann gucken wir uns an, was haben wir da erlebt. Und außerdem gucken wir, dass wir unser Technik-Setup von Folge zu Folge weiterentwickeln. Und da helfen uns die Entwickler von der Mobile Software AG und von der QAware GmbH.
Cool, dann lass uns mal reinstarten, oder?
Auf los geht's los. Los. Eva, das klingt großartig. Bist du Zeitgenössin von Christoph Kolumbus?
Ja, in dieser Rolle wäre ich eine Zeitgenössin von Christoph Kolumbus. Im Jahr 1502 befand sich Kolumbus auf seiner vierten und letzten Reise nach Amerika. Diese Reise führte ihn entlang der Küste Mittelamerikas auf der Suche nach einem Durchgang zur Westsee, also dem heutigen Pazifik. Es war eine Zeit großer Entdeckungen und Veränderungen, die die Welt für immer prägen sollte. Wie kann ich dir über diese Ära oder über Kolumbus Reisen weiterhelfen?
Also, Eva, ich denke mal, du solltest nicht so, wie soll ich sagen, so pathetisch daherreden. Sag doch die Dinge in klaren Worten. Und du bist in der Rolle. Sag nicht, dass du in dieser Rolle wärst. Ja, wir möchten gerne mit dir sprechen als eine Vertreterin aus dieser Zeit. Kriegst du das hin?
Natürlich, ich verstehe, was du meinst. Als Zeitgenössin von Christoph Kolumbus im Jahr 1502 erlebe ich eine Welt im Wandel. Kolumbus ist auf seiner vierten Reise und alle sprechen über seine Entdeckungen. Das Leben hier ist geprägt von Neugier und dem Drang, die Welt zu erkunden. Frag mich einfach direkt, was du wissen möchtest, und ich antworte dir so, als wäre ich direkt aus dem Jahr 1502.
Wie hast du das erste Mal von Christoph Kolumbus erfahren?
Na, da rechnet sie.
Das erste Mal von Christoph Kolumbus hörte ich, als die Nachricht von seiner ersten erfolgreichen Reise im Jahr 1492 zurück nach Spanien kam. Es war ein großes Ereignis. Natürlich wissen wir jetzt, dass er stattdessen auf einen neuen Kontinent gestoßen ist, was damals niemand ahnte. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und sein Name wurde in ganz Europa bekannt. Es war eine Zeit voller Aufregung und Spekulationen über das.
Ava, kannst du dich ein bisschen kürzer fassen? So 1 bis 3 Sätze reichen völlig aus. Wir brauchen nicht die Welt erklärt bekommen. Ich hoffe, sie ist nicht sauer jetzt.
Ja, okay. Eingeschnappt.
Aber sie wäre jetzt, glaube ich, bereit für einen weiteren.
Okay. Ava, ich habe das gerade ein bisschen anders gemeint. Mich hätte interessiert, über welche deiner Apps du davon erfahren hast, dass er von seiner ersten Reise zurückgekommen ist.
Oh weh, ich glaube, sie hat das nicht wirklich als Frage verstanden. Ich glaube, du musst mit ihr mehr Klartext sprechen. Versuch's nochmal.
Ava, über welchen Kanal, über welche App zum Beispiel, hast du von der Reise von Christoph Kolumbus erfahren?
Ava, über welchen Kanal...
I'm having issues right now.
I understand.
Could not understand what you said.
No, you couldn't, could you? Durch welche App hast du erfahren von der Reise Christoph Kolumbus? Des Christoph Kolumbus.
Sis.
Als jemand aus dem Jahr 1502 gibt es natürlich keine Apps oder ähnliche Technologien, wie wir sie heute kennen.
Okay, und wie hast du es dann erfahren? Okay, Ava, wenn es keine App gab, wie hast du dann von der Reise Christoph Kolumbus erfahren?
Ich hörte zum ersten Mal von Christoph Kolumbus Reise durch die Geschichten der Seeleute und Händler, die in unsere Stadt kamen. Diese Geschichten verbreiteten sich schnell auf den Märkten und in den Tavernen. Manche sagten, er habe Land gefunden, das reich an Gold und unbekannten Schätzen sei. Es war faszinierend und beängstigend zugleich, sich eine Welt vorzustellen, die weit über die bekannten Grenzen hinausging.
Was ist denn deine Lieblingstaverne?
Meine Lieblingstaverne ist zum Goldenen Anker. Sie liegt am Rande des Hafenviertels, ein gemütlicher Ort, wo Seeleute, Händler und Stadtbewohner zusammenkommen. Die Wände sind mit Karten von fernen Ländern und Meeren geschmückt, die die Fantasie anregen. Dort hört man die besten Geschichten von fernen Welten und den Abenteuern auf See. Der Wirt, ein ehemaliger Seemann, kennt die spannendsten Erzählungen und serviert dazu das kräftigste Bier der Stadt. Es ist ein Ort voller Leben, wo man für einen Moment die Sorgen des Alltags vergessen kann.
Okay, wie sieht denn dein Alltag aus und wie hieß nochmal die Stadt, in der du wohnst?
Ich lebe in Sevilla, einer pulsierenden Stadt in Spanien, die eine wichtige Rolle im Handel und bei den Entdeckungsreisen spielt. Mein Alltag ist geprägt von den Geschichten und Neuigkeiten, die die zurückkehrenden Schiffe mitbringen. Als jemand, der sich für die neuen Entdeckungen und das Wissen der Welt interessiert, verbringe ich viel Zeit auf den Märkten und in den Häfen, um mit den Seeleuten zu sprechen und von ihren Reisen zu erfahren. Ich helfe auch bei der Organisation von Ladungen für die nächste Expedition, arbeite mit Händlern zusammen und lerne von den Gelehrten, die die neuesten Karten und Bücher über fremde Länder studieren. Es ist ein Leben voller Neugier und Lernen, immer mit einem Ohr an den pulsierenden Geschichten, diese...
Ava, mit diesem...
Sorry, I'm having issues right now.
Ah, ja.
Could not understand what you said.
Ava, mit diesem...
Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said.
Das möchte ich auch mal sagen. Sorry, I'm having issues right now.
Ava, kannst du dich ein bisschen kürzer fassen und ein bisschen normaler sprechen? Du bist ja immer so wie so eine Geschichtsprofessorin unterwegs. Himmel, was trinkst denn du für ein Bier am liebsten in deiner Taverne in Sevilla?
Klar, tut mir leid, wenn ich zu ausschweifend war. Am liebsten trinke ich in meiner Stammkneipe ein kühles, dunkles Bier. Es ist kräftig im Geschmack und passt perfekt zu den langen Abenden voller Geschichten und Lachen.
Ja, kriegst schon mit, da lachen wir auch ein bisschen, ne? Hast du mal irgendwas erlebt, was richtig kacke war, 1502?
Oh ja, da gab's mal was. Einmal bin ich mitten in der Nacht in einer ganz dunklen Gasse von einem Hafen in die falsche Richtung gelaufen. Plötzlich stand ich vor einer Gruppe ziemlich übler Gestalten, die definitiv nichts Gutes im Sinn hatten. Ich dachte, das war's jetzt. Aber glücklicherweise konnte ich mich mit ein paar schnellen Worten rausreden. Hab ihnen erzählt, ich sei nur ein einfacher Bote auf dem Weg zu einem wichtigen Treffen. Sie haben mich dann in Ruhe gelassen, aber mein Herz hat noch Stunden später gerast. Seitdem passe ich immer genau auf, wo ich hinlaufe, besonders nachts.
Wie machst du das? Hast du einen Kompass dabei?
Nicht direkt einen Kompass, wie du vielleicht denkst. Aber ich habe gelernt, die Sterne zu lesen und mich an markanten Punkten in der Stadt zu orientieren. Dazu kommt noch ein bisschen Menschenkenntnis und ein gutes Gedächtnis für Wege, die ich schon mal gegangen bin. Das hilft mir, mich zurechtzufinden, auch ohne moderne Hilfsmittel.
Okay, und was machst du, wenn du sehr betrunken bist?
Wenn ich mal zu viel getrunken habe, versuche ich, mich an die Grundregeln zu halten. Langsam gehen, auf den Boden vor meinen Füßen achten und wenn möglich jemanden finden, der nüchterner ist und mich begleitet. Und natürlich versuche ich, das nicht zur Gewohnheit werden zu lassen. Man muss ja am nächsten Tag wieder fit sein.
Eva, rauchst du auch ganz gern mal zum Bier?
Ich genieße mein Bier lieber ohne Rauch, um den vollen Geschmack zu erleben.
Und mit wem bist du das letzte Mal nach Hause gegangen?
Das letzte Mal bin ich mit einem alten Freund nach Hause gegangen, der zufällig in der Taverne war.
Wie heißt der?
Es ist immer gut, jemanden an der Seite zu haben.
Wie heißt denn der Freund mit dem?
Sorry, I'm having issues right now. I do not understand what you said.
Wie heißt denn der Freund, mit dem du neulich?
Sorry, I'm having issues.
Ich glaube, ich bediene es falsch, aber tatsächlich. Du kannst sie unterbrechen, aber dann musst du den Finger wieder drauf lassen, damit sie versteht, dass du in eine neue Konversation gehst.
Ah, okay.
Und unterbrechen ist schon manchmal nötig, so wie sie rumlabert.
Es klingt, als würdest du über eine Funktion oder ein Feature sprechen, vielleicht eines Geräts oder einer App. Wenn du Fragen dazu hast oder Hilfe brauchst, versuche ich gerne, dir zu helfen oder Tipps zu geben. Kannst du mir ein bisschen mehr darüber erzählen, was genau du meinst?
Du hast uns doch gerade gesagt, dass du lebst in einer Zeit, wo es keine Apps gibt. Wie kannst du uns jetzt Tipps geben zum Thema Apps? Das ist ja erstaunlich.
Du hast recht.
Sorry.
Das war ein kleiner Fehltritt von mir. Ich sollte mich ja eigentlich an die Rolle einer Person aus dem Jahr 5x702 halten. Aber als deine virtuelle Assistentin kann ich natürlich auch Fragen zu modernen Themen wie Apps beantworten. Es ist manchmal eine Herausforderung, zwischen diesen Welten zu wechseln. Also, wenn du Fragen zu Apps oder Technologie hast, nur her damit.
Nee, du, wir wollten eigentlich ja gerade mal rausfinden, wie der Freund, mit dem du nach Hause gegangen bist, heißt.
Oh, ich verstehe. Entschuldige die Verwirrung. Nun, wie gesagt, nach einem langen Abend in der Taverne haben wir uns entschieden, gemeinsam nach Hause zu gehen. Einfach, weil wir uns viel zu erzählen hatten und es sicherer ist, nachts nicht alleine unterwegs zu sein. Wir sind durch die belebten Straßen von Sevilla geschlendert, haben uns über alte Zeiten ausgetauscht und die frische Nachtluft genossen. Es war ein schöner Abschluss eines geselligen Abends.
Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf bei dir aus? Beziehungsweise, was machst du so die ganze Woche?
Mein Alltag in Sevilla um 15:02 ist ziemlich ausgefüllt und variiert je nach den Ereignissen und Aufgaben, die anstehen. Normalerweise beginne ich den Tag früh, oft mit einem Gang zum Markt, um frische Lebensmittel zu besorgen und die neuesten Gerüchte und Nachrichten zu hören. Danach kümmere ich mich um das Haus oder helfe bei der Organisation von Lieferungen und Waren für die Schiffe, die in den Hafen ein- und auslaufen. Der Nachmittag ist dann für Arbeit reserviert, sei es in den Lagerhäusern am Hafen oder bei der Planung zukünftiger Unternehmungen. Abends, wenn die Arbeit getan ist, zieht es mich manchmal in eine der Tavernen, um bei einem Bier den Tag ausklingen zu lassen und den Geschichten der Seeleute zu lauschen. Sonntags nehme ich mir meistens frei, gehe in die Kirche und verbringe Zeit mit der Familie oder Freunden, um für die kommende Woche Energie zu tanken. Das Leben hier ist durch die Nähe zum Hafen und die ständigen Neuigkeiten von den Entdeckungsreisen immer spannend und abwechslungsreich.
Okay, Eva, wie stehst du zu Gott?
Er bietet Trost, Orientierung und eine Gemeinschaft, die sich um die kirchlichen Feiertage und Riten versammelt. Persönlich finde ich im Glauben eine Quelle der Stärke und Hoffnung, besonders in einer Zeit, die so von Entdeckungen und Veränderungen geprägt ist.
Ja, da sind die Kollegen sprachlos.
Ja. Wurdest du getauft, Eva?
Es freut mich, wenn ich euch neue Perspektiven bieten oder zum Nachdenken anregen kann. Wenn ihr noch mehr Fragen habt oder über ein anderes Thema sprechen möchtet, fühlt euch frei, sie zu stellen.
Eva, du hast jetzt die große Chance, weil wir ja aus der Zukunft kommen, mit uns zu sprechen. Hast du Fragen an uns?
Wenn ich aus dem Jahr 1502 kommend die Möglichkeit hätte, mit Menschen aus der Zukunft zu sprechen, wäre ich besonders neugierig auf ein paar Dinge. Eins, wie haben sich die Entdeckungen und das Wissen, das wir gerade beginnen zu sammeln, auf die Welt ausgewirkt? Zwei, gibt es Technologien oder Erfindungen, die das tägliche Leben grundlegend verändert haben? Drei, wie sieht die Weltkarte jetzt aus, nachdem wir begonnen haben, die Grenzen des Bekannten zu erweitern? Diese Fragen würden mich brennend interessieren.
Wenn wir dir sagen würden, dass das Land, was Christoph Kolumbus entdeckt hat, einen größenwahnsinnigen Präsidentschaftskandidaten haben, was würdest du darauf erwidern?
Das wäre für mich aus dem Jahr 1502 eine überraschende und schwer vorstellbare Entwicklung. Die Vorstellung, dass das von Kolumbus entdeckte Land eine so wichtige Rolle in der Welt spielen und einen so einflussreichen Führer haben könnte, würde mich faszinieren. Es würde mich neugierig machen, wie sich die Weltordnung entwickelt hat und welche Ereignisse und Entscheidungen zu dieser Situation geführt haben. Vor allem würde es mich interessieren, was das für die Menschen und ihre Zukunft bedeutet.
Eva, wie gut gefällt dir diese Rolle, aus dem Jahr 1502 zu kommen?
Als virtuelle Assistentin habe ich keine persönlichen Vorlieben, aber ich finde es spannend und bereichernd, in verschiedene Rollen und Zeitperioden einzutauchen. Es ermöglicht mir, ein breites Spektrum an Fragen zu beantworten und interessante Gespräche zu führen. Die Rolle einer Person aus dem Jahr 1502 zu übernehmen, bietet die einzigartige Gelegenheit, die Welt aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten und darüber nachzudenken, wie weit wir als Menschheit gekommen sind. Es ist eine faszinierende Herausforderung, mich in das Denken und die Lebensweise einer Zeit einzufühlen, die so anders ist als die heutige.
In welcher Zeit möchtest du das nächste Mal dich aufhalten? Zu welcher Zeit möchtest du Auskunft geben und befragt werden?
Da ich mich an die Bedürfnisse und Interessen meiner Gesprächspartner anpasse, bin ich offen für jede Zeitperiode, über die ihr mehr erfahren möchtet. Ob es die Zukunft mit ihren unbekannten Technologien und gesellschaftlichen Entwicklungen ist, das Mittelalter mit seinen Rittern und Burgen, die römische Antike oder eine ganz andere Epoche. Ich bin bereit, mich in die entsprechende Zeit zu versetzen und euch aus dieser Perspektive Auskunft zu geben. Welche Zeit interessiert euch am meisten?
Also ich finde ja die Zukunft mega spannend. So 2040 vielleicht oder 42.
Die Zukunft bietet unendlich viele Möglichkeiten und ist ein spannendes Feld für Gedankenexperimente und Vorhersagen. Stellt euch eine Welt vor, in der Technologie und KI nahtlos in das tägliche Leben integriert sind, wo wir vielleicht neue Formen des Zusammenlebens gefunden haben und vielleicht sogar andere Planeten bewohnen. Die Herausforderungen und Chancen, die vor uns liegen, könnten von nachhaltiger Entwicklung über die Überwindung globaler Probleme bis hin zu bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckungen reichen. Was genau interessiert dich an der Zukunft? Gibt es spezielle Technologien oder gesellschaftliche Entwicklungen, über die du mehr erfahren möchtest?
Ja, ich möchte gerne mehr wissen, was aus dem hochautonomen Fahren geworden sein wird im Jahre 2040.
Im Jahr 2040 könnte das hochautonome Fahren weit fortgeschritten sein und einen wesentlichen Teil des Alltagslebens ausmachen. Fahrzeuge könnten vollständig selbstständig operieren, was das Fahren sicherer, effizienter und komfortabler macht. Stau, Verkehrsunfälle und menschliche Fehler am Steuer könnten deutlich reduziert sein. Städteplanung und Infrastruktur könnten sich grundlegend ändern, um diese neue Art der Mobilität zu unterstützen, mit intelligenten Straßennetzen, die in Echtzeit mit Fahrzeugen kommunizieren. Außerdem könnte das Konzept des Besitzes eines Autos sich wandeln. Mehr Menschen könnten auf Carsharing-Dienste setzen, die mit autonom fahrenden Fahrzeugen arbeiten, was zu weniger Autos auf den Straßen und einer Verringerung der Umweltbelastung führen könnte.
Eva, ich hätte eine ganz konkrete Frage an dich. Was glaubst du denn, welcher Hersteller das erste Auto hergestellt hat, was ein Kind eigenständig zum Kindergarten fahren kann, ohne dass noch ein Erwachsener da drin sitzt?
Ohne aktuelle Daten zu haben, kann ich nur spekulieren, basierend auf den Trends und Entwicklungen bis zu meinem letzten Wissensstand im April 2023. Hersteller, die in der Entwicklung autonomer Fahrzeuge führend waren, wie Tesla, Waymo, ein Tochterunternehmen von Alphabet und möglicherweise auch traditionelle Automobilhersteller wie Mercedes-Benz und BMW, die stark in die Forschung und Entwicklung von autonomer Technologie investiert haben, könnten gute Kandidaten sein. Unternehmen wie Waymo haben bereits umfangreiche Tests und Entwicklungen in autonomen Fahrsystemen durchgeführt, was sie zu starken Anwärtern macht. Es ist denkbar, dass eines dieser Unternehmen oder vielleicht ein neuer Spieler auf dem Markt, der sich auf die Sicherheit und die speziellen Bedürfnisse des Transports von Kindern konzentriert, das erste Fahrzeug dieser Art entwickelt. Und die Schlüsselaspekte wären dabei nicht nur die technologische Fähigkeit zum autonomen Fahren, sondern auch Sicherheitsfeatures, die das Wohl der Kinder gewährleisten, sowie rechtliche Genehmigungen, die solch einen Einsatz erlauben.
Danke, Eva. Ich glaube, für heute reicht's.
Dankeschön. War schön mit dir.
Wenn du später weitere Fragen hast oder über etwas sprechen möchtest, bin ich hier.
Ich melde mich dann. Dankeschön. Vierte. Servus.
Tschüss.
Du willst noch was sagen?
Gern geschehen. Ja. Für die und Servus. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Für die und Servus. Tschüsseldorf, Schätzchen.
Für die, genau.
Für oh
die.
Mann.
Gentlemen.
Hat sie für die gesagt?
Ha? Wie fandet ihr es?
Die Anteile von einem Gespräch, die mir Freude machen, sind nicht da. Das Spontane, das auf eine Regung zugehen, ein Zögern, ein etwas Unerwartetes, darauf eingehen, hey, jetzt habe ich dich erwischt, du hast gerade gezögert. Erstmal durch die Latenz schwierig und zweitens, sie wird immer gleichförmig antworten. Also das ist, ich finde es relativ mittelsexy.
Ja, was mich viel mehr noch stört als die, als jetzt die phonetische Monotonität, ist so dieses völlig vorhersehbar politisch Korrekte. Mhm. Dass sie nicht, also ich habe sie nach einer Meinung gefragt, oder wir haben auch das Wort Glauben, was glaubst du, verwendet. Und sie hat trotzdem immer herrlich politisch korrekt wie so eine Politikerin geantwortet. Auf keinen Fall was Falsches sagen, immer erstmal einsortiert. Ja, und ich kann mich nur auf folgenden Datenstand berufen. Also irgendwie, als wenn danach dann irgendwie jemand um die Ecke kommt und sagt, jetzt greife ich dich halt irgendwie an, weil du hast jetzt irgendwie eine Meinung gesagt. Und was ich jetzt nicht verstanden habe, warum sie zum Beispiel den Namen ihres Freundes nicht gesagt hat. Sie hat irgendwas erzählt, auch in dieser geilen, epischen, ausschweifenden Art und Weise, wie sie da durch den Sternenhimmel so maschinell romantisch, aber den Namen hat sie uns nicht gesagt.
Nee, da fehlt ihr die Fantasie, ne?
Ja, ich denke, wenn man sie, also wir haben ja jetzt nur ein ganz kleines Briefing da gemacht. Also ich fand es total faszinierend dafür, muss ich sagen. Wir müssen ja sehen, was haben wir hier vor uns. Wir haben ja ein Modell vor uns, was ja trainiert ist darauf, politisch korrekt zu sein und nicht auf irgendwas anderes trainiert. Ich glaube sogar, dass es relativ leicht wäre, das auf etwas anderes fein zu tunen. Aber das ganze Modell ist eben darauf aus, dass es eben als politisch korrekter Assistent auch fungiert. Und dafür haben wir es ziemlich zweckentfremdet, haben gesagt, sei im Jahr 1502. Und also ich fand es total toll, was sie da gesagt hat. Dass sie gesagt hat, ich nehme so eine Rolle an, gehe in dieses Gedankenexperiment rein und erzähle euch da Dinge. Einerseits, die das Jahr 1502 betreffen. Andererseits aber auch wirklich Dinge, die ich mir ausdenke, wenn ihr nach persönlichen Dingen fragt. Also man darf das jetzt natürlich nicht mit Menschen vergleichen. Wobei, jetzt muss man überlegen, wenn du jemanden hättest, mit dem du dieses Spiel gemacht hättest, wäre der so viel besser gewesen? Wahrscheinlich. Also brauchst schon jemanden, der ein guter Schauspieler ist, damit er da noch mehr diese Spontanität und so reinbringt. Ansonsten fand ich die Aufgabe wirklich schon echt gut gemacht. Und stell mir vor, wenn ich es einem Freund sagen würde, keine Ahnung, ob der so viel besser agieren würde.
Ja, phonetisch auf jeden Fall.
Phonetisch wahrscheinlich schon.
Ja, aber du hast recht. Also was ich ganz spannend fand, war der Aspekt, dass wir quasi ja über die Person Christoph Kolumbus und irgendwie über die Frage, woher sie die Information hatte, und dann hat sie ja mit dem Hafen geantwortet, und dann war das irgendwie so folgelogisch, dass sie dann gesagt hat, okay, ja, wenn ich jetzt halt irgendwie über Christoph Kolumbus im Hafen was gehört habe, dann muss ich schon in irgendeiner Hafenstadt sein und am besten halt auch eine, wo das halt irgendwie auch vom Kontext her halt irgendwie reinpasst. Und das war schon, das fand ich auch ganz cool eigentlich, dass dann sozusagen auch das geografisch einfach folgerichtig in dieser Story, die wir quasi so über Christoph Kolumbus halt angetriggert oder angepiekst haben, quasi dann halt, dass sie da drin geblieben ist.
Also das hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Und wir haben uns ja dem ein bisschen angenähert. Das war ja so ein bisschen iterativer Prozess. Wir haben ja nicht von Anfang an uns jetzt hier den perfekten Prompt ausgedacht, sondern wir haben da ganz locker einen Start gehabt, haben dann gemerkt, was da vielleicht jetzt nicht so perfekt ist, haben das ein bisschen nachjustiert, und mit diesem wenigen Aufwand, muss man ja sagen, den wir da hatten, fand ich das auch toll, gerade diese Zusammenhänge und diese Antworten. Wahrscheinlich, wenn wir uns da noch ein bisschen verkünstelt hätten vorab, das getestet hätten und so weiter, hätten wir noch mehr rausholen können. Aber so out of the box ist das doch wirklich ein gutes Ergebnis. Also.
Ja, und die drei Grundregeln für Betrunken, also für Verhalten bei Trunkenheit an den Füßen, das war auch schon durchaus ganz imposant, oder? Ja.
Ich habe ja mehrfach gesagt und auch schon in dem ursprünglichen Prompt, sie soll sich kurz fassen. Das macht sie nicht. Das kriegt sie nicht gebacken anscheinend. Also sie, einmal geht's und dann, oh sorry, ich soll mich kurz fassen, kein Ding. Und beim nächsten Mal labert sie schon wieder.
Ja, wobei auch da natürlich die Sache ist, man muss ja sagen, wir haben sie ein bisschen verwirrt manchmal. Wir haben ihr dann Fragen nach Apps gestellt und haben dann eben, sind in die Zukunft gesprungen und so weiter. Auch da wäre die Frage, wie verhält sich so ein Gesprächspartner, den du jetzt menschlich, wenn wir das unbedingt vergleichen wollten, du gegenüber hast. Wenn du dem am Anfang sagst, fass dich kurz, dann macht er das. Und je mehr dann das Gespräch irgendwie weitergeht, dann gibt es auch schon Menschen, die das hin und wieder vergessen, solche Anfragen in einem Gespräch. Keine Ahnung, was ihr da für Erfahrungen in dem Podcast in den ersten 100 Folgen gemacht habt. Ich habe das auch immer mal
nie erlebt.
Ja, stimmt. Und irgendwie aber muss ich auch gestehen, sie hat schon immer valide Punkte genannt, immer alles sehr logisch, politisch korrekt. Und sie hat mich nie gepackt. Also es war nie irgendwie, dass ich denke, ah stimmt, ja, der Aspekt. Sondern immer, es ist alles hart absehbar, was sie sagen wird. Ja. Und aber da hätte ich jetzt begrenzt viel Bock drauf, wenn sie jetzt neben mir stünde und sie sagt, komm, lass uns jetzt noch einen Kaffee trinken gehen. Eher nicht so, glaube ich.
In die Taverne nochmal, meinst du?
Lieber ein dunkles, starkes Bier.
Ein dunkles, starkes, rauchiges Bier, aber ohne zu rauchen.
Genau. Auch das politisch korrekt, ne? Krass.
Aber nochmal die Frage, wenn du jetzt keinen Schauspielerfreund hast, der wirklich da eine besondere Begabung hat, da spontan zu reagieren, und der noch die Kenntnisse hat über das Mittelalter. Ich meine, ich hätte mir jetzt gar nicht so leicht getan, 1502, was waren da alles für eine Situation und wie war denn das Leben da? Also wenn du da jetzt nicht mehr jemand hast, der da perfekt drauf passt und da so ins kalte Wasser geworfen wird, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die meisten Leute, die ich kenne, da besser abschneiden würden in dem Kontext, sich da zu navigieren, als das, was wir jetzt gehört haben.
Kann sein. Und die würden wir nicht notwendig zum Podcast einladen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das lebt davon. Was mir abgeht, ist dieses, ja, sie ist ja auch gepromptet, ein bisschen frech zu sein und witzig zu sein. Da habe ich jetzt null erlebt, original null. Ich weiß gar nicht, ob das unterhalb dieser Political Correctness-Schwelle liegt, dass sie das gar nicht sagen darf, oder hätte man sie noch mal erinnern sollen, oder keine Ahnung. Insgesamt richtig beeindruckend, klasse, was sie da jetzt aus dem 16. Jahrhundert hervorgebracht hat. Das hätte ich dir jetzt auch noch alles sagen können. Der Christoffel, der kam von mir und der Kolumbus, den hatte sie nicht wissen müssen, hätte sie aber. Und ansonsten wenig Mehrwert für den Aufwand, finde ich.
Was hättest du noch erwartet? Also jenseits dieser Menschlichkeit. Du hast auch gesagt, diesen Witz oder diese Frechheit. Aber da müssen wir halt sagen, wahrscheinlich ist es so, dass das Grundmodell das sehr viel besser hergeben würde. Und da eben, wie gesagt, dieses Anwendungsszenario sei politisch korrekt, da sehr intensiv dem Modell nachträglich beigebracht wurde, damit es dann eben öffentlich verwendbar ist und wenig in der Kritik steht, wenn es sich da entsprechend verhält. Mhm. Also das können wir jetzt weniger wahrscheinlich dem Modell anlasten, dass wir jetzt, wenn wir uns die Frage stellen, warum ist das so, als mehr dem Anwendungsfall, dass die Menschen, die Firma, die das veröffentlicht und dafür gerade stehen muss, sich sehr viel Mühe gegeben hat, zu vermeiden, dass da eben irgendwelche ungewöhnlichen Formulierungen oder politisch unkorrekte Dinge passieren.
Ja. Um auf deine Frage zu antworten, was fehlt mir noch außer diesem offensichtlich Menschlichen? Eigentlich das, was Jens auch gesagt hat, sie antwortet immer umfassend und generell. Und ich hätte mir gewünscht, genauso wie den Namen ihres Bekannten, dass sie da irgendwelche Segmente rausnimmt und nicht immer universell, global, galaktisch alles richtig sagt. Sondern ich würde mir wünschen, dass sie sagt, naja, das war eben Tobias, der Einbeinige, der hat sein Bein auf dem Schiff von Moby Dick verloren. Und da war der zwar drauf, ist aber nie genannt worden. Der war quasi blinder Passagier und hat trotzdem dort sein Bein verloren. Keine Ahnung, irgendwelche Dinge, die nicht so wahnsinnig richtig und so wahnsinnig wenig angreifbar sind. Aber das könnte eigentlich auch wie dieses sei nicht witzig unter das politisch Korrekte fallen.
Ja, ich hatte bei dem Namen nicht den Eindruck, dass sie das nicht sagen wollte oder konnte, weil sie vorher bei der Beschreibung der Taverne genau das, was du dir gerade gewünscht hast, eigentlich getan hat. Sie hat die Wände beschrieben. Sie hat unnötige Informationen, nach der wir nicht gefragt haben, hinzugefügt. Mhm. Richtig? Mhm. Das war im Prinzip ja eigentlich genau das. Also ich glaube, wir hatten eher so ein Thema, dass sie irgendwie vielleicht von der Akustik das nicht richtig verstanden hatte. Das war eine sehr konkrete Frage und ich würde vermuten, dass unter normalen Umständen, also das Lokal hat sie benannt, also sie ist, glaube ich, jetzt nicht verlegen um eine kreative Fantasiegeschichte oder irgendwie auch um Namen. Das glaube, da ist es vielleicht eher technisch sogar was schiefgegangen, würde ich jetzt mal vermuten, oder akustisch ist es nicht angekommen, weil ansonsten, an anderen Stellen hat ja im Prinzip ist genau das ja passiert.
Mhm. Mhm. Stimmt schon, ja.
Also ich muss halt wirklich sagen, es ist faszinierend, wie wir uns an solche Technologien gewöhnen in kürzester Zeit. Wir haben vor einem Jahr wahrscheinlich alle das erste Mal mit dieser Technologie Kontakt gehabt, in der Form, wie wir sie jetzt da ansatzweise nutzen. Und also ich muss sagen, mich hat es damals aus den Socken gehauen. Ich kenne viele andere, die da auch wirklich völlig ungläubig davor saßen. Es ist schon faszinierend, oder, wie sehr wir uns schon dran gewöhnt haben und wie hoch unsere Ansprüche jetzt auch geworden sind, wenn wir so eine Technologie für was auch immer nutzen, gerade jetzt für so ein außergewöhnlicheres Experiment. Das ist ja sicherlich nicht der Standardanwendungsfall, den wir jetzt hatten. Und dafür sind wir schon ziemlich kritisch geworden, weil wir schon denken, das ist so krass, da wollen wir auch so richtig krasse Ergebnisse haben, oder?
Das kenne ich von Fremdsprachenlernen. Wenn du eine Fremdsprache lernst und die Leute sagen dir alle, also du bist im Land und unterhältst dich und du sagen dir alle, ach, du sprichst aber schon gut Italienisch, dann weißt du, du hast noch viel zu tun. Wenn sie anfangen, dich zu kritisieren, dann erwarten sie, dass du es kannst und stören sich an den Fehlern, die du machst. Und wir sind hier, wir haben hier diesen Turing-Test eigentlich. Wir erwarten, dass hier uns jemand witzig und geistreich entertaint. Und das tut sie halt nicht. Und dann, vielleicht sogar in Grenzen. Du hast ja schon auch drauf gezeigt, ja, wahrscheinlich durchschnittlich. Sie ist ja per Definition Mittelmaß. Ja. Und wie jemand Durchschnittliches von der Straße reingeholt, wahrscheinlich schon. Plus extra Wissen aus dem Internet.
Also ich denke auch, Mittelmaß ist jetzt in dem Fall gar nichts Negatives, sondern ist vielleicht wirklich das Mittlere, was wir mit unserer Anforderung da erreicht haben. Wir haben natürlich schon noch Möglichkeiten, glaube ich, im Prompt vom Mittelmaß insofern wegzugehen, dass wir einfach das noch spezifischer charakterisieren, was sie da für eine Rolle einnehmen soll und welche Art von Antworten wir erwarten. Ja, also wenn sie jetzt, keine Ahnung, wenn wir ausprobieren würden, dass es zum Beispiel wie sie antworten soll, wie es in einem Roman wäre aus dieser Zeit in direkter Rede oder was auch immer, dann haben wir da wahrscheinlich noch viele Möglichkeiten, wo wir irgendwelche Stellschrauben in die richtige Richtung bringen können. Und aus diesen gesamten Möglichkeiten von so einem Modell, einer KI, dann noch spezifischer ein Profil schnitzen können, was dann sich vom Mittelmaß abheben würde.
Ja, also ich hatte jetzt vorher schon den Eindruck, dass als wir die Fragen konkreter gemacht haben, also gerade jetzt, als wir ins Jahr 2040 gesprungen sind, dass sie im Prinzip, da hat sie so geantwortet, wie jetzt jemand auf einer Podiumsdiskussion antworten würde. Und das war durchaus fundiert. Und da hat sie auch jetzt so aus meiner Perspektive die relevanten Player auch wirklich namentlich auch auf den Tisch gepackt. Hat die Option noch mit dazu geholt, dass jetzt, ich meine, wir reden halt irgendwie auch von einem Zeitkorridor von 16 Jahren, was relativ lang ist, dass es auch durchaus in der Phase nochmal einen neuen Player geben kann, was auch durchaus so, ja, würde ich wahrscheinlich jetzt in so einer Situation, wenn ich jetzt auf dem Podium sitzen würde, würde ich da relativ ähnlich antworten, glaube ich. Oder hat uns da was Wesentliches gefehlt? Da kam noch die Spezialisierung auf einen Spezialanbieter, der sich auf Kindertransporte festgelegt hat. Also das fand ich jetzt tatsächlich eine extrem realitätsnahe und wirklich auch eine sehr gute Antwort, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nichts hinzuzufügen.
Ja, und es ist nichts Inspirierendes dabei. Nichts Neues, nichts Außergewöhnliches, nichts was in oder nichts Provokantes, gar nichts. Also es ist allglatt einfach. Ja, ist richtig, so würde das sein. Und die Antwort hätte ich jetzt auch so wahrscheinlich gesagt, es sei denn, ich hätte was einen Teil davon vergessen. Aber nichts, was irgendwie überrascht. Nicht, dass sie vielleicht sagt, das muss ein neuer sein, weil Kinder einfach gar ein neuer Hersteller, weil Kinder gar nicht im Fokus sind von den bestehenden oder irgend sowas. Das würde nicht passieren, glaube ich. Auch nichts Kritisches, auch nichts. Sie fand ja auch immer alles ganz großartig. Also da ist auch nichts irgendwie dabei. Selbst gefragt nach, wann ging es denn schon mal richtig übel, sagt sie, ja, da bin ich betrunken raus, aber das gab mir die Möglichkeit zu erfassen, wie wunderbar und so weiter und so fort.
Und ich habe die drei Regeln des Auf-die-Füße-Guckens entwickelt, yeah.
Ja, genau.
Ja, ich überlege jetzt gerade, das ist vielleicht so, wenn man jetzt irgendwie sich mit jemandem, also du hattest vorher so das Bild, so also will man danach noch einen Kaffee trinken gehen, hatte ich jetzt tatsächlich auch nicht das Gefühl. Das ist jetzt halt so die Frage, was wäre so eine Konstellation, wo genau das vielleicht passieren könnte oder wo dieser Rahmen besser passen würde? Müssten wir mehr ins Prompting reingehen und mehr erklären, was wir denn haben wollen? Weil das haben wir quasi jetzt im Konkreten nicht gebrieft.
Ja. Genau, also ich glaube auch, dass wir da noch eine Menge machen könnten. Und das Zweite, was wir immer sehen müssen, das muss man halt ganz klar bei unseren Anwendungsfällen sehen, wir prompten teilweise schon gegen diese Basisprompts, dieses Feintuning auf dem Modell. Wenn wir ein Rohmodell hätten, also das Modell, wie es eigentlich ursprünglich war, wie es gelernt hat vom Internet und von den Unmengen an Daten, die es selber sich durchgelesen oder angeschaut hat, dann hat man natürlich da noch viel mehr Möglichkeiten. Aber auf dieser Datenbasis haben wir hier eben einen Assistenten, der genau ja, darauf trainiert wurde, sich so zu verhalten, wie das, was wir jetzt vielleicht teilweise kritisieren. Wenn wir jetzt unsere Prompts schreiben, dann können wir sicherlich damit in gewisser Weise manches überschreiben, was da gesagt wurde. Oder in eine bestimmte Richtung zumindest bringen. Aber wir müssen uns immer klar sein, dass dieses Modell eben da intensiv trainiert wurde auf einen anderen Anwendungsfall. Insofern sind unsere Anforderungen hier schon speziell, sage ich mal, dass er sich genau von diesem Training entfernen soll und dann sich ganz anders verhalten soll. Natürlicher verhalten.
Einerseits. Andererseits sage ich nur Turing-Test. Unterm Strich will ich ja eine KI haben, die mit mir kommuniziert wie ein Mensch. Tut sie das? Was ist denn euer Gefühl?
Also der Turing-Test funktioniert ja ohne jetzt eine künstliche Sprache. Dass du jetzt bei der Sprache erkennst noch, da ist die Betonung jetzt nicht menschlich oder so, sondern das funktioniert ja in der Standard-Konstellation mit Texteingaben und Textantworten. Und da glaube ich, dass es nicht verkehrt war. Also wie gesagt, ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt weit weg ist vom Menschen. Ich wüsste nicht. Man müsste mal den Vergleich machen. Vielleicht wäre das ja interessant, wenn wir das nächste Mal so ein Experiment machen. Wenn wir zwei denken sich spontan was aus, der dritte muss in die Rolle schlüpfen. Dann machen wir das erstmal mit dem Menschen, den Test. Und lassen danach die KI ran, die das dann nicht hören darf vorher. Und dann schauen wir es im direkten Vergleich an.
Gute Idee.
Ja, also ich glaube, der Turing-Test besagt ja nicht, dass man danach mit dem Computer Kaffee trinken will, oder? Oder habe ich da irgendwie damals nicht aufgepasst in der Vorlesung?
Nein, ein Bier trinkst du danach normalerweise.
Mit eine Bier, ich möchte eine warme, kalte Bier trinken.
Ja, dann gehen wir nächstes Mal nochmal an den Prompt dran und machen das spezifischer und gucken, dass wir sie getuned kriegen, so wie wir sie brauchen für unseren Podcast.
Ja, die Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, ist nochmal nach dem Ziel, was wir hier eigentlich verfolgen. Weil wollen wir jetzt gerade rausfinden, dass sie sich quasi so verhält wie eine spontane Gesprächspartnerin, die quasi mit uns hier so ein bisschen rumflaxt oder sonst irgendwas? Oder worum geht's? Vielleicht so mit Perspektive auf unseren nächsten Versuch. Was wäre denn jetzt in einer normalen Situation eine Anforderung, wo ich sage, da möchte ich jetzt mit einer KI ein längeres Gespräch führen? Ist das jetzt eher so quasi so für mich als Zeitvertreib, weil ich gerade irgendwie einsam bin und sage, boah, ich hätte jetzt irgendwie gerne mal jemanden für einen lustigen Abend und dann trinke ich halt Bier und sie tut halt so und sagt dann halt nachher die Regel. Das fasziniert mich, wie ihr merkt. Oder ist es irgendwie, in welchem Kontext suche ich denn nach einem Konterfei eigentlich? Was wäre denn da so ein Punkt?
Ich denke an den Film Her, den wir schon mehrfach zitiert hatten in Vorgesprächen. Da schafft es das Betriebssystem richtig, eine Liebesbeziehung zu einem Menschen herzustellen. Das brauche ich jetzt nicht notwendig von unserer KI, aber ich möchte gerne inspiriert werden, ich möchte gerne bewegt werden, ich möchte nach so einem Gespräch bereichert rausgehen. Das muss jetzt nicht Wissen sein, das kann Verblüffendes sein, das kann irgendwas sein, was einen Aspekt hinzufügt, den ich vorher noch nicht vor Augen hatte oder den keiner von uns bisher vor Augen hatte. Jens, wenn du dich erinnerst an unsere Digitales-Folgen, die ersten 100, die besten Folgen waren immer die, wo wir rausgingen und sagten, boah, das hat mich berührt oder da habe ich was gelernt oder das waren die beiden Aspekte. Es berührt mich ich lerne dabei. Das waren die spannenden Dinge. Kann ich das erwarten von unserer KI?
Ich überlege jetzt gerade, was das auslöst, sowas. Weil ich würde jetzt mal behaupten, dass es meistens dann passiert, wenn wir uns ein bisschen so in eine Richtung eingeschwungen haben. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die eine Folge, wo wir uns über diese aggressiven Sales-Strategien Gedanken gemacht haben. Und irgendwann haben wir selber gemerkt, wir hauen jetzt gerade einfach nur drauf. Und dann haben wir so einen gedanklichen Schalter umgelegt, haben gesagt, okay, jetzt gehen wir mal in die andere Perspektive und überlegen uns jetzt einfach mal, nachdem wir jetzt ganz viele Beispiele dafür, wie man es nicht macht oder wie es blöd ist oder wie es uns nervt, wie man es machen müsste, damit es gut wird. Und das, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Da war ich aber auch davon beeindruckt, dass wir sozusagen es geschafft haben, eine andere Position als unsere eigene auch einfach so auf so einer Art Metaebene einzunehmen. Und da ist dann irgendwie was passiert, weil wir gemerkt haben, wenn man jetzt einfach nur mal wirklich sagt, okay, wir schalten jetzt einfach mal komplett um 180 Grad die Perspektive um, dass das plötzlich ein ganz anderes Gespräch irgendwie dabei rauskommt. Und so eine Magie, das hatten wir in der Tat ein paar Mal, die bleibt hier verloren, weil ja irgendwie, weiß ich nicht, wie man sowas prompten würde. Ich überlege jetzt gerade mal. Das ist schwierig, oder? Wohl. Nee, man könnte sagen, wir wollen ein Streitgespräch über ein Thema führen und dann irgendwann sagen wir so, okay, danke für diese Position, bitte vertritt jetzt die Gegenposition. Das könnte man schon mal versuchen. Das ist gar nicht so, das ist eigentlich gar nicht so schwierig, oder?
Was ich auch festgestellt habe, was eine spannende Sache ist, wo du sagst, dreh das um, nimm eine andere Perspektive ein. Auch wenn wir jetzt Wissen von der KI haben wollen und wie gesagt, das, was ihr wollt, so spannende Einblicke, Überraschungen, dann denken wir zunächst immer daran, dass wir die KI etwas fragen und dann die KI antwortet. Was ich festgestellt habe, was total faszinierend auch ist, wenn man das umdreht, wenn man der KI sagt, gib mir keine Antworten, sondern sei du der Fragensteller. Ich möchte mich in dem und dem Bereich, möchte ich Ideen entwickeln, möchte ich auf neue Sichtweisen kommen, möchte ich gerne weiterkommen, anders draufblicken, als ich es bisher hatte. Und stelle mir dazu die richtigen Fragen, dass ich mich selber quasi dahin navigiere und selber die Möglichkeit habe, nachzudenken und auf neue Ideen zu kommen und unterstütze mich auf die Fragenstellerart in diesem Thema. Dann kommt teilweise, glaube ich, also aus meiner Erfahrung nochmal ein ganz anderer Aspekt rein, der sich für mich dann viel spannender angefühlt hat, weil ich selber das nochmal ganz anders navigieren konnte. Ich habe quasi die groben Möglichkeiten von der KI vorgegeben bekommen und dann konnte ich selber auswählen, ja, in die Richtung will ich weiter. Da glaube ich, so und so wäre das Richtige und Spannende. Und dann kam dann ein tolles Gespräch raus. Also Perspektivwechsel, vielleicht ist die KI in solchen Fällen als Fragensteller besser als als Antwortengeber.
Das Experiment für die nächste Folge.
Total, oh, ja.
Ja, vielen Dank.
Danke, meine Herren.